Sag mal, Christian, was machst du denn da?
Ich drucke und das unter Linux. Soll noch mal jemand behaupten, das ginge nicht.
Aber hast du nicht gesagt, dass unser overengineertes Kombi-Gerät nicht konfiguriert bekommst?
Ja, aber seit der CAPS Remote Code Execution geht's irgendwie. Irgendjemand hat's für mich eingerichtet und jetzt klappt's. Ab und zu kommen mal ein paar andere Dokumente raus, die nicht von mir sind, aber hey, irgendwas ist doch immer, oder?
Irgendwas ist immer.
Hallo und herzlich willkommen zu Episode 117 des Focus on Linux Podcasts, aufgenommen am 21.10.2024 und redaktionsschluss am 17.10.2024. Und mit dabei, ihr habt ihn schon gehört, der Felix.
Moin.
Ja, heute in etwas kleinerer Runde, wir sind nur zu zweit, aber die Themenliste ist trotzdem pickepacke voll. Aber ich frage dich erstmal, wie es dir geht. Wie war dein Oktober bisher?
Och, eigentlich ganz gut. Wenn man trotz aller Widrigkeiten immer entspannt bleibt, dann ist das eigentlich ganz, ja, man muss sich das Leben auch nicht stressig machen, auf jeden Fall.
Das stimmt, das stimmt. Ich komme ja gerade frisch aus Berlin. Es war jetzt ja vom 17. bzw. 18. bis zum 21. die Subscribe 11 wieder in Berlin. Das ist die Konferenz der deutschsprachigen freien Independent-Podcast-Szene, könnte man sagen. Und nachdem jetzt 5 Jahre Pause war, hat das Ganze wieder vor Ort stattgefunden. Und das war richtig spannend. Also das waren so 150 Teilnehmende. Es gab viel Vorträge, Workshops und Barcamps rund um inhaltliche oder technische Themen. Und das hat richtig Spaß gemacht. Vor allen Dingen das Networking war sehr wertvoll. Man konnte nämlich die Menschen hinter den Stimmen mal kennenlernen, die man schon auswendig kennt. Und da tummelten sich dann so Leute wie zum Beispiel Tim und Linus von Logbuch Netzpolitik, den Ingo von Radio Tux habe ich getroffen und zum Beispiel der Nikolas von Methodisch Inkorrekt war auch da. Das war auf jeden Fall echt spannend und ein bisschen verrückt, dann mal den Mensch hinter der Stimme dann zu sehen.
Das klingt ziemlich cool, nach einem Wochenende voller Fanboy-Momente.
Ja, wobei die eigentlich echt bescheiden waren. Also da hat jetzt keiner irgendwie die Autogrammkarten gezückt oder so. Es ist ja die Independent-Podcast-Szene und jetzt nicht irgendwelche Leute, die bei den großen Streaming-Anbietern irgendwelche Exclusives haben. Also das war echt auch ganz positiv, dass man sich mit den Leuten mal so auf Augenhöhe ganz normal austauschen konnte, so wie wir das gerade tun. Das fand ich echt, echt schön.
Ja, das klingt cool. Hast du denn auch Zuhörende getroffen und ein paar Sticker verteilt?
Ja, also ein Zuhören, da habe ich wirklich ein paar getroffen. Das war auch ganz nett, da mal auch andere PodcasterInnen zu sehen, die das hier hören, was wir machen. Das war echt nett. Und Sticker habe ich verteilt, ja, also habe auch ein paar Sticker mitgenommen. Und da konnte man sich auf jeden Fall die ein oder andere Designidee nochmal abknapsen. Das war auf jeden Fall, hat sich sehr, sehr gelohnt. Und vor allen Dingen hat sich es für mich auch deswegen gelohnt, weil du zum Beispiel auch die Mitarbeitenden von Auphonic oder Podigy kennenlernen konntest. Also da wird ja auch unser Podcast gehostet. Dann war zum Beispiel auch der CastoPod-Entwickler da. Das ist ja dieses Stück Open-Source-Software, womit du im Fediverse deinen Podcast hosten kannst. Das nutze ich für eins meiner privaten Projekte. Und das war total spannend, sich einfach mal mit dem Menschen auszutauschen, welche Probleme man so hat. Und das war richtig, richtig cool. Also hat echt viel Spaß gemacht. Ich durfte auch selbst zum Programm ein bisschen beitragen und freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal. Und habe auch in den Shownotes für die Zuhörenden, falls euch das Thema interessiert, einen Konferenzbericht verlinkt. Ja, und eine News fällt mir gerade ein, die betrifft uns ja auch unmittelbar. Und zwar die Software Ultraschall, die wir auch zum Aufzeichnen dieses Podcasts benutzen, die läuft jetzt auch nativ unter Linux. Das heißt, vielleicht kann ich dann doch mal das altersschwache MacBook Pro hier in Rente schicken und dann die Aufnahmen direkt unter Linux machen. Wir werden auf jeden Fall berichten.
Ja, das klingt cool insgesamt. Was hast du uns denn so an Feedback und Ankündigungen mitgebracht?
Sehr gute Überleitung. Lass uns darüber auch mal sprechen. Und da gab es zum einen mal Feedback von Plotti zur letzten News-Episode über Mastodon. Er schreibt nämlich, ich arbeite seit Jahren mit den Realtime-Kernel-Patches. Das ist alles soweit richtig, was ihr sagt. Der wird für jede Art von Störung benötigt, um sicherzustellen, dass auf ein Problem innerhalb einer gewissen Zeit geantwortet wird. Und dann schreibt er weiter unten noch, bei Drive-by-Wire im Auto übrigens sehr nett, dass die Bremse dann auch dann noch funktioniert, wenn gerade im CarPlay der Song gewechselt wird. Und das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel. Und ich bin deswegen froh, dass wir die Realtime-Patches haben. Denn es wäre schon schön, wenn das Auto auch sicher bremst, auch wenn ich den Song wechsle. Hat er noch weiter angemerkt, dass Softwareentwickler eigentlich nur in Anführungsstrichen mehr Stellen im Code einbauen müssen, an denen der Kernel die Tasks dann eben unterbrechen kann. Also ist weitaus weniger komplex, als man sich das vielleicht als Außenstehender vorstellen würde. Zur gleichen Episode, auch über Mastodon, gab es noch Feedback von Stefan. Der hat nämlich ein paar Links zur Nachlese zugesendet, zum Beispiel über das High-Frequency-Trading. Da gab es einen Vortrag von Adrien Meilloux, der beschrieben hat, was da technisch alles so notwendig ist, um das umzusetzen. Und er hat auch noch einen Newsartikel von 2011, also schon ein paar Jahre alt, verlinkt, wo es darum geht, dass ein Unterwasser-Fieberkabel zwischen New York und London verlegt wurde, damit eben die Finanztransaktionen nochmal 5 Millisekunden schneller sind. Das hat sicherlich eine hübsche Stange Geld gekostet, aber man sieht, 5 Millisekunden haben schon einen großen Impact und dann nimmt man das Geld wohl gerne in Kauf anscheinend.
Das ist irgendwie manchmal ganz spannend bei solchen Projekten, wenn man halt dieses typische Follow the Money zu sehen, okay, wo investieren Leute Geld? Auf der anderen Seite ist es ja manchmal auch ganz spannend, weil im Prinzip ist ja das jetzt klar ein Vorteil im System, aber nicht so ein hartes technisches Requirement. Es ist so ein bisschen wie manchmal, wenn Infrastruktur, eben zum Beispiel Blockchain, also Server in der Nähe von Wasserkraftwerken gebaut werden, so ein Zusammenspiel von Physis und eigentlich einer ökonomischen Welt, die aber nur real, also irgendwie so ja, virtuell ist, ist irgendwie ganz ulkig. Ob das immer der sinnvoll ist, ist dann eine andere Frage.
Ja, absolut. Aber es zeigt halt eben auch, dass da die Prioritäten ganz klar gesetzt sind und dass da Geld eher eine untergeordnete Rolle spielt. Von daher. Ja, und dann gab es noch viele Mastodon-Kommentare zur letzten Ubuntu-Folge und da haben sich die Leute vor allen Dingen an das Shipit-Programm erinnert. Kennst du das noch, Felix?
Oh, gute Frage. Erklär mich auf.
Das war das Programm, wo du dir kostenlos CDs und DVDs mit Ubuntu-ISOs zusenden lassen konntest. Und war dann so schick auch dann bedruckt mit dem Logo drauf und einem Cover und dann konntest du quasi, wenn dein Dosentelefon-Internet zu schlecht war, um die 700 Megabyte runterzuladen. Und damals gab es ja 700 Megabyte CD für die Live-CD und dann nochmal eine weitere CD als Installations-CD. Also musstest du dir ja eigentlich 1,4 Gigabyte runterladen. Ja, das konntest du dir halt einfach zuschicken lassen. Das habe ich damals auch recht gerne genutzt, weil wir nur DSL 2000 hatten mit einem Volumentarif. Und in der Berufsschule waren auch einige, die nicht so schnell das Internet hatten. Und dann haben wir uns die einfach zusenden lassen.
Das wäre jetzt ein Punkt, dadurch, dass wir uns ja auch schon ganz gut kennen, können wir Grüße an Jan senden. Jans Geschichte an der Stelle wäre die, wie er die Internetrechnung von seinem Großvater mit dem Modem gesprengt hat, als er eine Ubuntu ISO runtergeladen hat.
Genau.
Hat er schon ein, zwei Mal im Podcast erzählt. Also.
Genau. Und daher kommt das Shipit-Programm aus dieser Epoche. Und das war auch der Grund, warum es das gab, weil es einfach zu viele Menschen gab, die nicht so gut angebunden waren internettechnisch. Naja, auf jeden Fall, daran haben sich unsere Zuhörenden erinnert und vor allen Dingen haben auch viele angegeben, dass für die auch damals Ubuntu der Einstieg war und einige von den Leuten, die kommentiert haben, benutzen inzwischen aber andere Distributionen, aber in Summe haben alle die Zeit als sehr warm in Erinnerung behalten, würde ich behaupten. Zur gleichen Folge gab es auch noch Feedback vom Stefan, der hat gesagt, tolle fast 3 Stunden zum entspannten Zuhören, hab's bis zur letzten Minute genossen. Mark Shuttleworth habe ich 2018 in Berlin auf dem OpenStack Summit kennengelernt. Und das ist schon cool, wenn man die Möglichkeit hat, so namhafte Menschen aus dem Open-Source-Ökosystem kennenzulernen. Und er hat natürlich auch recht, das ist irgendwie die längste Episode aller Zeiten geworden. Also die ist, ich glaube, 2,48 oder so geworden. Also hat mal wieder den Rekord der langen Episoden gebrochen. Vorher war es die Format-Folge, davor die Monitoring-Folge. Mal gucken, in welche Gefilde wir da noch kommen. Aber 3 Stunden ist dann, glaube ich, schon echt. Da müssen die Leute richtig Bock aufs Thema haben. Hörst du gern so lange Episoden, Felix?
Ich kenne nur einen Podcast, der so super lange Episoden macht oder den ich regelmäßig höre. Das ist halt der, wir können also Cross-Promo unter Podcast ist, glaube ich, okay, mit alles gesagt.
Oh ja.
Das Format könntest du theoretisch auch in den Interviews machen, dass du quasi, ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, das zu adaptieren, zu klauen. Kannst sagen, erst wenn du quasi Cosmic Cuttlefish gesagt hast, dann ist das die Folge vorbei.
Gut, dass du alles gesagt sagst, da gab es auch eine Session zu auf der Subscribe, also das ist auch in dem Konferenzbericht verlinkt. Da war nämlich die Geschäftsführerin von dem Label, die dieses Format produzieren, auch zu Gast und hat halt erzählt, wie es dazu kam und überhaupt. Und das war total spannend, weil die sagte, dass auch heute diese Gespräche noch bei ihr zu Hause in der Wohnung stattfinden. Früher war es das Wohnzimmer, jetzt ist es das Arbeitszimmer. Und sie sagte halt, es gibt dann so Episoden, da hocken halt Leute dann 12 Stunden da und nehmen am Stück auf. Also mit Schnittern im Nachgang und Pausen rauskürzen und mal aufs Klo gehen, sind es dann halt nur noch 10 oder irgendwie sowas. Aber 12 Stunden Rohmaterial, wenn ich mir vorstelle, dass wir unserem Stefan 12 Stunden zuschicken, ich glaube, der würde uns sofort die Freundschaft beenden.
Ich hätte auf jeden Fall jetzt über alles gesagt sprechen gerne, weil es auch für uns schon jetzt relativ spät am Arbeitstag ist. Hätte ich jetzt gerne jemanden, der mir von meinem Lieblingsladen Essen bestellt, in die Aufnahme, dass ich dann währenddessen noch essen kann.
Und dann so richtig schön Böhmermann-Style mit offenem Mund Croissants essen, während wir hier über Cups und so weiter reden. Cool, ja. Sehr schön. Ja, letztes Feedback noch, das kam per E-Mail von Jan, nicht unserem Jan, zur letzten News-Episode bezüglich der YubiKeys. Und er schreibt, dass es gut ist, dass wir das erwähnt haben, aber dass wir vergessen haben zu erwähnen, dass alle YubiKeys, die seit Mai 2024 produziert wurden, von diesem Fehler nicht mehr betroffen sind. Das heißt, wenn ihr ältere YubiKeys habt, mit einem älteren Datum, das lässt sich ja sehr schon herausfinden, dann seid ihr davon betroffen, aber die neueren eben nicht. Das heißt, da kann dann auch jemand mit einer Feile und mit der Bohrmaschine neben euch herlaufen und kann dann versuchen, da die Daten abzuziehen. Das dürfte dann nicht mehr funktionieren. Und damit kommen wir zum Follow-up. Und da hast du uns was zur Cosmic Alpha 2 mitgebracht, Felix.
Ja, genau. Tatsächlich können wir das Follow-up zu Cosmic jetzt in jeder Folge wiederholen, als extra Rubrik, das Cosmic Update. Denn es gibt ein neues Update, Cosmic Alpha 2, zur Desktop-Environment von Project 76, die unter anderem auch das Framework-Notebook rausbringen. Und ja, da ist jetzt das Projekt, entwickelt sich jetzt immer weiter. Das Ganze hat schon einen relativ guten Status. In der letzten Folge gab es quasi den Bericht zu Alpha 1 und es ist tatsächlich angekündigt, jedes Mal, quasi jeden Monat, jetzt ungefähr eine neue Alpha zu shippen, die wieder neue Features bringt und das Ganze irgendwie erweitert. Das heißt, wir können jetzt dem Projekt live beim Wachsen zugucken. Wenn ihr Lust habt, quasi könnt ihr das auch auf einigen Distros eben schon testen. Also ihr könnt euch, das gibt es eine Liste, unter anderem eben auf Fedora oder eben, was natürlich komplett Sinn macht, im PopOS. Aus derselben Ecke könnt ihr euch quasi schon mal eine Cosmic Alpha in der jetzt in Version 2 installieren. Es funktioniert schon relativ gut. Allerdings fehlen natürlich noch einige eben, wenn man eine Desktop-Environment hat, braucht man natürlich immer diese kleinen Utility-Programme, die dazugehören, wie bei GNOME. Und natürlich die besagten Features, die dann zur versprochenen komplett neuen Desktop-Erfahrung führen, die müssen natürlich auch alle erst implementiert werden. Genau, was jetzt in der Alpha 2 gerade neu ist, es gibt eben eine neue Power-Page, wo man verschiedene Power-Modes einstellen kann. Es gibt eine neue Darstellung für die Netzwerk-Settings. Es gibt, das finde ich eigentlich ganz cool, das hat GNOME, ich weiß nicht genau, ob GNOME das hat, das müsste man nochmal gucken, vielleicht weißt du das ja, Density, dass man einstellen kann, quasi mit Sachen, wie weit die Buttons auseinander sind, ob das Interface gedrungen ist, also viele Informationen pro Fläche quasi oder quasi mehr Spacing dazwischen. Kann man das in GNOME auch machen?
Also meinst du, ob die Oberfläche responsive ist, je nachdem, wie breit du Fenster ziehst oder?
Nee, quasi im Settings-Menü zum Beispiel, da sind ja dann so und so viele Menüpunkte pro Desktop-Fläche oder pro Fläche. Und wenn du quasi in dem Fall über Density das größer stellst, dann gibt es mehr Abstand. Das heißt, es passen weniger Elemente auf dieselbe Bildschirmfläche, aber dafür sind die nicht so gedrungen, sondern du musst da mehr scrollen.
So, ja, klar. Genau, das ist auf jeden Fall drin, ja.
Ja, okay. Genau. Ja, ansonsten, ich habe also für alle, vielleicht ist es jetzt jeden Monat, sich eine neue Cosmic-Version zu installieren und zu gucken, was es neu ist. Es gibt auch immer coole Reviews. Für die aktuelle Alpha 2 habe ich euch einen YouTube-Review von Linux Experiment verlinkt. Das kann man sich ganz gut angucken. Ich finde, wenn man das Video ein bisschen durchskimmt, dann kriegt man einen ganz guten Eindruck zum aktuellen Stand.
Sehr schön. Beim Sovereign Tech Fund gibt es auch ein kleines Update, denn der Bundestag erhöht die Mittel für den für 2025. Und zwar sind da knapp 29 Millionen Euro geplant und das sind 4 Millionen mehr als ursprünglich vom Bundeskabinett vorgesehen. Und da gibt es auch einen Artikel von Heise, den könnt ihr nachlesen, haben wir in den Shownotes verlinkt. Und da steht zum Beispiel auch drin, dass die OSB Alliance, Grüße gehen raus, gerade fordert, dass die Verwaltung ihre IT völlig auf Open Source umstellen müsste in dem Kontext. Und ja, dem würde ich soweit zustimmen natürlich. Aber ich glaube, wenn wir jetzt mal so schauen, wie viel Open Source eingesetzt wird und wie viel eigentlich geplant war beim letzten Vertrag, der regierenden Parteien, dann glaube ich, kann man da kein allzu gutes Zeugnis ausstellen. Ich glaube, da wurde weitaus weniger umgesetzt, als man sich vorgenommen hat. Aber es ist nur meine subjektive Wahrnehmung. Kommen wir zum Aufreger des Monats. Hast du was für uns, Felix? Was hat dich diesen Monat so richtig gewurmt?
Mich hat tatsächlich was richtig gewurmt, aber tatsächlich habe ich mich da am meisten über mich selber geärgert. Ich tue mich mal ein bisschen schwer, mich eben fremd aufzuregen. Aber über mich selber kann ich mich auch gut aufregen und da vor allen Dingen darüber, dass meine Auffassungsgabe anscheinend für die Tiefe dieses Decks nicht ganz ausreicht oder zumindest nicht so schnell. Ich habe mich rumgeärgert mit Nested Podman. Ich wollte unbedingt Test-Containers. Ich wollte das Test-Containers-Framework zum Laufen bringen in Nested Podman aus Gründen. Und das hat mich doch einige Stunden gekostet, mein Setup, was ich vorher quasi plain ohne Nested hatte, wieder da zum Laufen zu kriegen. Hat auch nicht so richtig geklappt. Und ich habe mich dann gewühlt durch die verschiedenen Ebenen von quasi rootless in rootless Podman, rootful Podman in rootless Podman und die alle Möglichkeiten, die es dabei gibt.
Uff.
Aber wie gesagt, die Aufregung lag jetzt nicht an Podman selber. Ich finde tatsächlich, die Unterschiede sind relativ gut dokumentiert. Es gibt auch da einen Artikel von Red Hat, der quasi alle Varianten aufzeigt. Aber das komplett zu verstehen, welche Implikationen das auf welcher Ebene hat, was man dann machen kann und was man dann nicht machen kann und noch die verschiedenen Umgang des jeweiligen Frameworks, das ja auch quasi eine Sicht hat. Ich glaube, dass bei Test-Containers ist es so, dass viele Annahmen eigentlich von Docker ausgehen, von dem Interface und dass natürlich manche Sachen dann einfach nicht so gut funktionieren. Ja, da habe ich mich aufgeregt. Hat auch viel Zeit gekostet.
Es bietet auch einfach super viel Potenzial, sich aufzuregen. Also gerade so Nested und wie du schon richtig sagst, vieles geht immer noch von Docker aus, obwohl man halt schon Podman hat. Und auch wenn du da eben das Socket aktiv hast, damit sich Podman wie Docker verhält, funktioniert vieles nicht so, wie man es gerne hätte. Also kann ich nachempfinden, die Frustration. Bei mir war es ähnlich nervig und ich muss mich aufregen über die schlechte Integration von Hyper-V in gängige Infrastructure-as-Code-Werkzeuge. Wie bei dir auch, aus Gründen musste ich mich damit beschäftigen und habe dann festgestellt, dass es da keine ordentliche API-Frameworks zu geben scheint. Ich lasse mich aber gerne korrigieren, liebe Zuhörer. Also wenn ihr in dem Thema firm seid, meldet euch gerne per E-Mail an podcast@sva.de. Und habe halt gesehen, es gibt PowerShell-Commandlets dafür. Das ergibt ja auch alles Sinn im Kontext des Ökosystems, das Microsoft sich da aufgebaut hat. Aber es gibt halt keinen Support in Foreman oder eben Ansible, denn der ist entfernt worden. War eben nicht mehr wartbar, der Code anscheinend, oder es haben zu wenig Leute genutzt. Ich habe dann gesehen, es gibt da auf GitHub ein Ansible-Modul, das seit 2 Jahren aber im Wesentlichen nicht mehr gepflegt wurde, was dann im Wesentlichen so eine Art Shim ist. Also du hast dann ein Ansible-Python-Modul, das dann aber die eigentlichen Aktionen über einen PowerShell-Commandlet triggert. Also auch so semi-zufriedenstellend. Und habe gesehen, es gibt keinen offiziellen Terraform-Provider, aber von der Community gibt es einen für Packer zum Beispiel. Aber vielleicht ändert sich da ja mittelfristig was, denn, und auch das haben wir mal in die Shownotes gepackt, Microsoft arbeitet gerade weiterhin an DOM-0-Support für Linux. Das heißt, den Monat ist ein initiales Patchset eingereicht worden und es ist offensichtlich der Plan, dass irgendwann Hyper-V auch komplett vollständig auf Linux lauffähig ist. Also, dass man Linux nicht nur als Gast innerhalb von Hyper-V haben kann, sondern auch im Sinne von, dass man so ein Hypervisor selbst auf Linux betreiben kann. Dann wäre es quasi neben Xen, KVM, VirtualBox und VMware der nächste Hypervisor, den man auf Linux einsetzen könnte. Ja, spannend. Ist das was du nutzen würdest, Felix, Hyper-V auf einem Linux-Rechner?
Nicht unbedingt. Also nicht wenn es nicht sein müsste.
Ja, geht mir jetzt ähnlich. Aber wenn es Leute gibt, die das gerne machen wollen und da ein Need für da ist, warum nicht? Ist doch schön, die Option zu haben versus sie nicht zu haben. Und vielleicht haben wir dann auch irgendwann eine ordentliche API, die wir auch benutzen können. Dann profitieren wir ja alle von.
Ja. So, dann gehen wir mal in die News, oder?
Guter Punkt. Die Liste ist lang und ich würde vorschlagen, wir beginnen.
Und hier werden von Anfang an richtig dicke Bretter gebohrt. Wir steigen ein mit der CUPS-Lücke oder CUPS. Also das ist ein Ding. Das ist ein spannendes Ding auf jeden Fall. Wurde wahrscheinlich auch im Internet hoch und runter diskutiert in allen möglichen Sachen. Wir versuchen das mal ein bisschen technisch und vom Ablauf auseinanderzunehmen. Ich glaube, wir können da alle was lernen. Das wird, glaube ich, ganz gut. Also was ist passiert? Es gibt eine Reihe zusammenhängender Lücken im CUPS, Das ist ja quasi das Common Unix Printing System. Also es geht um Drucken, Drucken und Drucker. Ja, jetzt kommt die Gespenster quasi. Und das Ganze wurde entdeckt vom italienischen Security Researcher Simone Margaritelli. So rum. Und der hat quasi eine ganze Liste an zusammenhängenden CVEs. In dem Zuge für die Remote Code Execution braucht man erstmal 4 davon, die muss man zusammenketten und kann dann im Prinzip auf Basis dieses Stacks tatsächlich auf einem Linux-Rechner im Netzwerk Remote Code Execution erzielen. Was halt daran besonders ist, quasi unauthenticated und quasi du kannst es auch, wenn du quasi diese ganzen CVEs findest, also alle werden aktiv, so, also alle vulnerable Versions sind quasi installiert und eben du hast halt diesen Netzwerkzugriff, dann kannst du es im Prinzip eben auch machen, ja, mehr oder weniger, ohne dass es jemand im Netzwerk richtig mitkriegt. Also kommt ein bisschen drauf an natürlich, ne? Also ja, ihr werdet das schon sehen, wie das funktioniert. Man kann sich da sein Bild irgendwie machen. Einige von denen haben auch ziemlich hohe CVE-Scores, also ja, das ist quasi so ein bisschen verstanden. Allerdings wurde eben durch dieses Zusammenspiel der verschiedenen Elemente, die man halt braucht, auch ein bisschen diskutiert, wie severe das jetzt ist. Also, ne, wie schlimm die Lage jetzt tatsächlich ist. So, das gibt's quasi der Researcher, der es gemacht hat, auf seinem Blog Evil Socket. Der sagt natürlich, das ist ein richtig schlimmes Ding. Und ja, im Zuge von manchen Sachen, die er da so gefunden hat, auf jeden Fall kann man dem auch zustimmen. Es wird sicher Fälle geben, wo das richtig schlimm ist. So, wenn halt diese Effekte zusammenkommen, okay, du hast eine vulnerable Umgebung, wo halt eben eine Maschine betroffen ist, so, die, ja, wo man dann halt auch eben tatsächlich was erreichen kann, ne, von der aus man irgendwo hinkommt. Also ein bisschen was, vielleicht der Großteil wird vielleicht sagen, okay, ne, bei uns, das ist jetzt nicht so das Ding, was uns tatsächlich richtig einschränkt. Aber für ein, zwei Umgebungen wird das sicher zutreffen, wo das echt ein großes Problem ist. So, jetzt müssen wir mal gucken. Also, was muss man dafür machen? Die Schwachstelle beginnt, quasi die Kette beginnt bei einem Service, der heißt Cups Browsed und ist ein Systemd-Service. Und das Problem ist, oder Problem, der lauscht auf Port 631 UDP und akzeptiert da im Prinzip auf allen Interfaces Requests. Das heißt, du kannst da im Prinzip, ne, wenn Cups Browsed gestartet ist und du hast die, das ist natürlich auch wieder Localhost Firewall, quasi da nicht drauf, so, sondern du aktivst, ne, du akzeptierst im Prinzip diese Requests auf 631, dann kann schon mal jemand aus dem Netzwerk, ne, er muss quasi das Netzwerk irgendwie Zugriff darauf haben, kann dann da sagen, hey, hier ist ein neuer Drucker. So. Und postet dann im Prinzip diese Meldung, hey, hier ist ein neuer Drucker. Und in dieser Meldung kann man im Prinzip jetzt verwundbaren Code einschleusen, eben weil unter anderem die Libraries libcups-filters und libpd sind eben verwundbar an der Stelle. Ne? Also die checken das nicht richtig, was da genauso drin steht und legen dann halt eben eine lokale Datei an, wo im Prinzip dieser Code drin ist. Und es gibt halt eine Stelle, wenn jetzt jemand auf diesem Drucker druckt quasi, also zwei Dinge, du brauchst halt diesen verwundbaren Port, dann taucht dann halt bei dir im Linux-System ein Drucker auf. Und wenn du mit dem dann was druckst, dann wird dieser Remote-Code halt ausgeführt und dann bist du halt in die Falle getappt und gepawnt quasi. Ja. Und ja, das ist halt, sind die Bedingungen. Da gibt es ein paar Versionen, die eben verwundbar sind. Wir haben auch nochmal den Fix gelistet. Der Hotfix tatsächlich, den Red Hat auch dazu gesagt hat, ist, guckt, ob Cups Browse D gestartet ist, quasi das Einfallstor, und das einfach erstmal schon mal wegkicken. Dann kann man den Rest quasi dann mit Patch beheben. Aber der Hotfix ist tatsächlich erstmal die Tür zu schlagen und dann gucken, was da passiert. Tatsächlich muss man auch mal genau prüfen, ob man das überhaupt braucht. Ja, ob man dieses quasi diese Netzwerk-Discovery über Cups browsed, dass quasi die Netzwerkgeräte sich bei dir melden können über UDP und sagen, hey, ich bin der Drucker mit der Config, ob man die nicht einfach einrichtet auf dem Gerät. Weil es geht ja darum, dass der lokale Cups-Service, du kannst die auch da einrichten, sagen, hier, da und da ist der Drucker, oder nach denen suchen, und die müssen sich ja nicht unbedingt aktiv bei dir registrieren. Und das deswegen, man muss das auch aktiv anschauen, also man muss Cups browsed auch gestartet haben. Ich glaube, das ist nicht der Standard. Ja. genau. Ja, das ist das Zusammenspiel. Irgendwie ganz spannend. Also, dass das so zusammenführt. Tatsächlich könnte man nochmal eine Quote bringen aus diesem Blogartikel auf dem Evil Sockets Blog. Und der ist echt gut. Also der Artikel ist schon ein bisschen spicy, also wird ein bisschen ausgeteilt in verschiedene Richtungen. Macht aber Spaß zu lesen und kann man sich gut auf jeden Fall mal angucken. Ein Zitat quasi: I've seen and it hacked enough of this code base to remove any cup service binary and library from any of my systems and never again use a Unix system to print. Shots fired.
Okay, wow.
Da hat sich jemand wohl da reingearbeitet und das für, ja, nicht so gut befunden.
Ja, krass. Aber gut, kann ich nachempfinden. Das ist ja durchaus spicy. Auch wenn es nicht jedes System im Default betrifft. Das war ja auch so im Vorfeld die Kritik, dass ja von einem CVE-S von 9,9 gesprochen wurde. Und dann hat sich herausgestellt, ganz so schlimm ist es ja doch nicht, wie du ja auch gerade erläutert hast. Aber nichtsdestotrotz auf jeden Fall eine eklatante Lücke. Und die muss man auch als solche wahrnehmen.
Ja, er hat auch noch ein paar Breadcrumbs verteilt, weil das ist ja Responsible Disclosure. Das heißt quasi, das wurde ja abgestimmt. Und es gibt dafür ja schon Patched Versions. Das heißt, es ist nur, wenn du halt kleiner noch bist als die veröffentlichten Versionen. Aber es sind wohl auch noch welche in Prüfung. Da ist so ein bisschen geteasert nach dem Motto, es gibt hier auch noch mehr Probleme, wer sie auch suchen möchte.
Oh, so. Okay. Dann hat das natürlich einen anderen Take, weil dann weiß er ja mehr als die normalen User und dann ja, kann man da natürlich beliebig viel reininterpretieren.
Ja, ganz, ganz spannend auf jeden Fall.
Ja, nicht weniger interessant ist es mit dem CVE-Flooding durch den Linux-Kernel. Also das ist ein ganz interessanter Artikel, den wir mal für die Zuhörenden verlinkt haben. Denn da ist es so, dass pro Woche ca. 55 Kernel-CVEs veröffentlicht werden. Das klingt jetzt erstmal viel, ist aber eigentlich nicht viel, denn WordPress vergibt im Schnitt 110 pro Woche. Das heißt, in Summe seit Januar sind es über 3.300 CVEs, die da gemeldet wurden. Einige hundert wurden dann nach Einsprüchen auch wieder zurückgezogen. Also was vielleicht auch nochmal ganz interessant ist, so wie dieses ganze CVE-Thema funktioniert. Es gibt ja da eben CNAs, die dann eben diese CVEs einreichen können. Und CNAs können aber auch ein Veto einlegen, sofern es halt berechtigte Einwände gibt, warum man diesen CVE nicht braucht. Also eine CNA ist eine CVE Numbering Authority. Das sind dann zum Beispiel so Firmen wie Red Hat, SUSE, aber auch so Projekte wie Curl zum Beispiel oder Firmen wie Microsoft, die dann da halt eben CVEs dokumentieren können. Das machen sie meistens aber auch so, dass es thematisch passt. Also Red Hat würde jetzt kein CVE für einen Microsoft-Bug aufmachen. Also nicht primär, also notwendigerweise, wenn es niemand anders macht, dann vielleicht schon, aber man wird schon gucken, dass es thematisch passt. Und damit ein CVE angefragt werden kann, müssen halt drei involvierte EntwicklerInnen in einem öffentlichen Review dafür stimmen. Also es müssen Leute sagen, ja, okay, das ist CVE-würdig. Deswegen werden wir eben eine anfragen. Und da sei auch mal auf den Heise Passwort Podcast Episode 5 verwiesen, denn da habe ich neulich reingehört und die ganzen Details zu diesem Thema auch mir quasi angehört. Also da kann man gerne mal vorbeigucken, wenn einen das Thema näher interessiert. Und die Frage, die sich jetzt stellt, warum ist das jetzt ein Thema? Also vorher war das augenscheinlich kein Thema und das ist auch wirklich so. Also der Kernel ist erst seit Februar eine von 411 CNAs. Und das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, dass CNAs, die haben selbst so reservierte ID-Ranges, in denen sie dann halt diese Records stellen dürfen. Das merkt ihr vielleicht, wenn ihr mal irgendeinen Link zu einer CVE wo findet und draufklickt, dann steht da manchmal noch Reserved drin oder so, wenn ihr euch vertippt habt vielleicht. Das heißt, das ist dann eine CVE, die es noch nicht gibt, die aber im Prinzip reserviert ist. Also nicht alle CVEs werden im Jahr vergeben. Manche werden auch einfach ungenutzt dann in der Datenbank vermerkt. Ja, und das ist jetzt zum Beispiel so, wenn ihr jetzt einen Linux-Bug findet, dann bekommt ihr halt vom Kernel-Team oder von Red Hat eine ID zugewiesen. Und das Kernel-Entwicklungsteam findet CVEs für den Kernel eigentlich gar nicht so sinnvoll, weil es super schwer abzuwägen ist. Weil es kann ja im Wesentlichen, der Kernel ist ja wirklich der zentrale Kernbestandteil eines Betriebssystems. Und jeder Fehler, der da auftritt, sei es jetzt Dateisystem, Netzwerk, Stack oder was auch immer, kann natürlich eklatante Sicherheitsimplikationen haben. Deswegen ist es faktisch nicht oder nur schwer zu belegen oder auszuschließen, ob das jetzt ein CVE wert ist, weil es ja Unterschiede gibt. Läuft das Linux mit diesem Kernel jetzt eben auf einem Notebook, läuft das auf einem Mainframe oder auf irgendeiner Embedded-Maschine, die an einer Belüftungs- oder Beatmungsmaschine hängt zum Beispiel. Also das ist halt echt schwer zu definieren. Und das Thema hat sich aber auch vor allen Dingen geärgert, dass viele zweifelhafte Bugs, die eigentlich eher nicht so in die Security-Richtung gehen, in der Vergangenheit CVEs bekommen haben. Und die Leute sich dann halt in ihr Profil geschrieben haben, ja hier, ich habe übrigens CVE sowieso entdeckt. Und das ist natürlich, wertet dieses System so ein bisschen ab, wenn jeder für jeden Bug, der eigentlich kein richtiger Sicherheitsbug ist, einen CVE anfragen kann. Deswegen ist der Gegenschlag des Projekts, dass sie jetzt pauschal für alle CVEs vergeben. Auch wenn es auch nur entfernt sicherheitsrelevant sein könnte. Also das System wird halt zugespammt und somit ad absurdum geführt. Aber ich glaube, das ist auch bewusst die Motivation der Aktion. Und was sich jetzt aber neulich ergeben hat, es hat vor kurzem die Linux Plumbers Conference stattgefunden. Und da wurde die Idee diskutiert, dass man ja realistische Threat Models definieren könnte. Dass dann zum Beispiel so Anbieter wie die üblichen Hyperscaler oder auch die Distributoren dann konkrete einzelne Angriffsszenarien einkategorisieren und vordefinieren. Und anhand dieser würde man dann die Einschätzung eben vornehmen, sodass dann auch die Planung von Wartung einfacher ist. Weil wenn ich jetzt CVE auf den Tisch gelegt bekomme als Linux-Admin und ich entscheiden muss, wann ich meine Systeme patche, dann ist das halt relativ schwer, eine Aussage darüber zu treffen, wie relevant das für meine Systeme ist. Und naja, das bedeutet halt auch auf der anderen Seite mehr Arbeit auf Seiten der Distributoren, weil die halt selbst jetzt eben diese Threat Models definieren und auch einzeln im Detail überprüfen müssen. Und dann halt auch überlegen müssen. Ich meine, du kriegst ja bei Red Hat für RHEL halt nicht den latest und greatest Kernel, sondern du hast halt eben einen älteren Kernel mit handverlesenen, gebackporteten Änderungen. Und das wird Red Hat dann halt in Zukunft auch nochmal für neue Herausforderungen stellen, das zu bewerten, was jetzt gebackportet wird und was nicht. Man kann natürlich auch immer latest und greatest fahren, aber da muss man selbst den Compiler anwerfen. Also spannende Grundsatzdiskussion, die man da starten könnte. Weiß nicht, wie stehst du zu dem Thema, Felix? Ist das sinnvoll, alle mit CVEs zuzuspammen? Ist die Welt dadurch eine bessere?
Boah, das ist echt eine komplexe Frage. Du hast es ja quasi jetzt im Intro auch schon so ein bisschen ja rechts und links beleuchtet. Weiß ich nicht genau, wie man damit jetzt umgehen soll. Also irgendwie muss es ja eine Möglichkeit geben, da, wenn man Probleme sieht, die quasi zu reporten. Und tatsächlich wäre es ja auch gut, wenn sich die jemand anguckt, um nicht die Gefahr zu laufen, dass quasi man Sachen hat, die offen sind, die bekannt sind, die schon jemand rausgefunden hat, ne, und die dann quasi einfach die ganze Zeit brach liegen. Auf der anderen Seite, wenn da eben 1001 Request kommt, das ist ja auch bei vielen GitHub-Projekten das Problem mit Issues. Mhm. Das ist generell, glaube ich, Community-Management, quasi Issue-Tracking und eben solche Sachen sind nie ganz einfach, je größer das Projekt ist und je wichtiger es halt ist.
Ja. Absolut, ja. Kommen wir mal zu etwas freudigeren Themen. Du hast uns was von einer sehr beliebten Programmiersprache mitgebracht.
Ja, ist eigentlich ganz spannend. Also das Release an sich, da habe ich jetzt nicht so super, also es wird vielleicht der ein oder anderen der Punkt sein, auf den er gewartet hat, aber ich muss sagen, für mich, für meine Arbeit war das jetzt nicht so der Durchbruch. Ich habe aber ein, zwei Sachen dabei gesehen, ich löse es gleich auf, worum es geht, die ich irgendwie ganz spannend fand und habe euch dann ein bisschen so ein kleines Knowledge-Bit dazu mitgebracht. Und zwar geht es um eine neue Version von Python. Python 3.13 ist rausgekommen. Und was als Features kommt, ist im Prinzip, es gibt einen neuen, verbesserten Interactive Interpreter. Das ist ja, ja, ich habe es nicht, ich habe ein, zwei Mal, ich nutze ihn manchmal für so kleinere Sachen, aber jetzt nicht jeden Tag. Aber ja, neue Version, neue Features sind da immer cool. Was einige von unseren Kollegen wahrscheinlich, obwohl, ja, nicht in den alten Versionen, was vielleicht noch ein paar Leute betrifft, vielleicht dich mit deinem Aufnahmenotebook. Die Minimum Supported macOS Version wurde von 10.9 auf 10.13 geändert. Keine Ahnung, welche Version da bei dir läuft.
Nicht so alt, kann ich dir sagen. Ich bin immerhin schon auf jetzt 10.15.
Okay, sehr gut. Was aber ganz spannend ist und irgendwie vielleicht auch ein, ich muss an einen speziellen Kollegen von uns denken, dessen Lieblingsthema das ist, WebAssembly. Und zwar, das WebAssembly-Interface ist jetzt ein Tier-2-Supported-Plattform. Und ein paar andere M-Skripten ist rausgeflogen. Und dazu eben iOS ist jetzt eine Tier-3-Plattform und Android ist jetzt auch eine Tier-3-Plattform. Mhm. Und jetzt habe ich mir die Frage gestellt, die du dir wahrscheinlich auch stellst, was ist denn eine Tier-Supported-Plattform bei Python?
Vermutlich je höher die Zahl, desto wichtiger. Also Tier 1 quasi First World Citizen, das soll auf jeden Fall immer laufen. Und je niedriger die Zahl, desto weniger wichtig, würde ich jetzt schätzen.
okay, das Rätsel war zu einfach. Aber vielleicht ist es ganz interessant, nochmal kurz reinzugucken, wer sind denn die First Citizens quasi? Und tatsächlich ist das jetzt nicht so verwunderlich. Das sind eben die großen Desktop-Plattformen. Also x86 Mac, ARM Mac, Windows und Linux quasi. Das sind die Hauptsachen. Und tatsächlich ist es so, dass Failure im Build-Prozess von diesen Sachen blocken den Release. Also wenn die nicht gehen, dann geht gar nichts. Dann ist das Release im Prinzip für die Tonne und muss neu gemacht werden. Und wenn irgendwas quasi reported wird, dass nicht was nicht funktioniert, dann muss das entweder sofort gefixt werden oder wenn das eben, die Frage ist, was heißt sofort? Also wenn sie es nicht in einer Stunde rauskriegen, dann würden sie es quasi wieder zurückrollen und sagen, ist noch nicht. Und bei Tier 2 ist es auch quasi auch, wenn da was schief geht, dann blockt das auch den Release. Und sie haben sich aber dann halt als Ziel gesetzt, dass Sachen, die quasi Probleme, die diese Plattformen brechen, Breaking Changes, sind in 24 Stunden gefixt oder reverted.
Aha.
Und das sind dann quasi Linux auf ARM und unter anderem jetzt auch eben WebAssembly war so auch dabei.
Cool.
Genau. Und bei Tier 3 tatsächlich gibt es kein Response SLA und Failures blocken das System nicht. Und das sind eben Linux, Android und ARM, Apple iOS zum Beispiel jetzt neu. Ja, spannend. So, jetzt gehen wir ein bisschen in die Presse.
Presse.
Ach, stimmt, unser Hashtag der Woche. Überleitung zu, was hatten wir? Word Under Pressure?
Genau, Under Word Pressure ist der Hashtag.
Under Word Pressure. Verlinkt uns, kommentiert unter dem Hashtag der Woche, Under Word Pressure.
Vielleicht frage ich dich mal eingehend, Felix, wie stehst du zu WordPress? Hast du da Emotionen zu, spezifischer?
Ein bisschen schon. Also auf der einen Seite habe ich es auch schon ein paar Mal genutzt für Webseitenprojekte. Einfach so, okay, es ist halt Standard. Meistens war das schon die Anforderung. Es war schon gegeben, hey, nutze WordPress oder hier, das ist diese WordPress-Seite, kannst du da mal machen. Habe ich auch in der Uni-Zeit ein paar Seiten verwaltet. Was mir dabei aber aufgefallen ist, was ich nicht so mag, was ich auch am Windows-Universum nicht so mag, ist, dass die Artikel, die man findet, sind zum Teil ein bisschen untechnisch. Ich weiß nicht genau, wie ich das beschreiben soll. Es ist ein anderes Look and Feel von der Community oder von den Plugins, weil es ist dann oft so ein bisschen so, hey, du hast dieses Problem, dann lad dir doch dieses sketchy Plugin runter und es wird gar nicht genau erklärt, was das eigentlich kann. So. Es ist ein bisschen, finde ich, vielleicht ist das anders, wenn man sich mit dem Universum eine Weile beschäftigt, aber ich finde, es hat ein anderes Look and Feel als so sehr technische Projekte. Man spürt die Anwesenheit von End-Usern. Es klingt so fade, aber ist wie bei, ich finde es bei Windows halt auch, wenn man nach Windows-Problemen sucht, jetzt, wir sind ja in einem Linux-Podcast, da kann man sowas sagen, wenn man Windows-Probleme sucht, dann ist oft immer, ja, lad dir dieses sketchy Programm runter, das räumt schon deine Registry irgendwie auf und das wird alle deine Probleme lösen. Es ist so ein bisschen technisch untechnisch. Es ist irgendwie, fühlt sich nicht so an wie in dem Linux-Forum, wo er steht, ja, kein Problem, ich erkläre dir das. Es geht hier um den Systemd-Service so und so und an dem Point quasi, also keine Ahnung, ist nicht meine Homebase in dem Sinne, aber WordPress, ja.
Genau, du meinst, du brauchst also diesen Umgangston, hast du die Sufu benutzt, das steht in der Doku, das beantworte ich dir nicht nochmal. Okay, naja, long story short, vielleicht kehren wir es mal zusammen. Also, liebe Zuhörer, lehnt euch zurück, macht euch einen Popcorn auf. Ich glaube, das wird unterhaltsam. Also ich habe mich da ein bisschen reingelesen und hab da auch wirklich brandaktuelle Takes jetzt gerade vorhin im Zug noch gelesen. Worum geht's? Es ist eine Schlammschlacht zwischen WordPress.org und einer Firma, die VP Engine, also WordPress Engine könnte man es aussprechen. Und da müssen wir, glaube ich, im Vorfeld erstmal klären, was ist jetzt WordPress.org, was ist WordPress.com und so weiter. Und WordPress.org ist im Prinzip die Seite des WordPress-Projekts, also des Open-Source-Projekts. Das wird seit 2003 entwickelt und wurde damals von Matthew Mullenweg oder Mullenweg ins Leben gerufen. Und dann gibt es aber noch WordPress.com und das ist wiederum ein Online-Dienst für WordPress-Hosting. Habt ihr vielleicht schon gemerkt, wenn ihr auf irgendeinem dieser, wie Felix vorhin gerade sagte, nicht so technischen Blogs landet, dann sind das häufig auch welche, die bei WordPress.com gehostet werden. Weil da klickt man sich einen Account und schon hat man einen Blog eben. Ja, also es ist ein Dienst einfach nur. Und der wird eben von der Firma Automatic betrieben, die Mullenweg eben gegründet hat. Und die sind übrigens auch, und das wusste ich auch nicht, für den Dienst Gravatar verantwortlich. Hast du den schon mal benutzt, Felix?
Das kommt mir bekannt vor, ja. Das habe ich, glaube ich, schon mal benutzt.
Das sind diese global wiedererkennbaren Avatare. Also wenn du dich da mit einem Account registrierst und deine E-Mail mit einem Avatar verknüpfst, dann ist, egal auf welcher Webseite du jetzt deine E-Mail zum Kommentieren benutzt, ist dann halt immer dein Avatar dann zu sehen. Das ist so der Dienst, den die da anbieten. Genau, aber WordPress.com kann man halt kostenlos durch den Blog klicken oder gegen Bezahlung, wenn man eine eigene URL will, kann man da halt eben auch professionell quasi dann da sein. Blog hosten, hat er noch weitere Funktionen. Das ist so das Geschäftsmodell. Und jetzt wird spicy, es gibt halt noch die Firma WP Engine. Das ist ein weiteres Unternehmen, die machen halt auch WordPress-Hosting. Also sie sind quasi Konkurrenz zu WordPress.com, könnte man sagen. Und die Kritik, die jetzt halt von Malenweg Richtung WP Engine kommt, ist, dass die 2018 100 Millionen US-Dollar vom Private Equity Unternehmen Silver Lake bekommen haben. Und das ist ein Unternehmen, das ist nicht ganz unproblematisch. Das kennt man hierzulande vor allen Dingen wegen der Übernahme der Software AG. Das habt ihr vielleicht schon mal in dem einen oder anderen Artikel gelesen. Und dann gibt's aber auch noch die WordPress Foundation. Und das ist halt eine Organisation, die sich quasi um dieses Open-Source-Projekt kümmert. Aber das wurde halt auch von Matthew Malenweg ins Leben gerufen. Und er sitzt da, glaube ich, auch noch im Vorstand, wenn ich recht informiert bin. Das ist halt so ein bisschen problematisch, weil halt Matthew sowohl bei WordPress.com, bei Automattic, als auch in der Foundation der Gründer und auch im Vorsitz ist. Also man könnte hier schon davon sprechen, dass es da einen gewissen Interessenskonflikt gibt. Naja, und wie kam es jetzt dazu? Naja, auf einer Konferenz, dem WordCamp 2024, das ist eine internationale WordPress-Konferenz, da hat er sich eben negativ über WP Engine geäußert. Er hat nämlich gesagt, da gibt es zu wenige Contributions von denen im Vergleich zu seiner Firma. Und er hat auch gesagt, dass sie Features vorenthalten der Kundschaft, nämlich so eine Art Rückgängeknopf, den es da gibt. Ich glaube, da ist die Versionskontrolle von Inhalten gemeint. Und er hat das Geschäftsmodell kritisiert und hat halt tatsächlich vor laufender Kamera zum Boykott aufgerufen und hat halt auch gesagt, WP Engine ist Cancer to WordPress, also Krebsgeschwür im Ökosystem. Das ist halt kein cooler Take, also so spricht man nicht über Konkurrenz. Naja, und dann gab es halt noch eine Unterlassungsklage gegen WP Engine von ihm. Er hat denen nämlich vorgeworfen, dass sie die Marke WordPress ohne Einverständnis nutzen. Und das wäre ja total irreführend, weil das impliziert ja, das würde eine Geschäftsbeziehung geben, was aber nicht der Fall sei. Und man sei aber kooperativ und WP Engine soll seine Zahlen einfach offenlegen und 8% ihrer Erträge für Lizenzgebühren zahlen. Und dann würde man sich schon einigen können. Das ist natürlich nicht ganz unerheblich. Also 8% der Erträge könnte ich mir vorstellen, gerade wenn sie 100 Millionen eben hier bekommen haben von Silver Lake, dass das nicht ganz unerheblich sein dürfte. WP Engine hat das Ganze zurückgewiesen und es sind dann wohl aber auch Screenshots aufgetaucht, in denen Malenweg WP Engine Mitarbeitende bedroht und auch persönlich beleidigt. Und aufgrund der Drohungen wurde er von Konferenzen ausgeschlossen. Oder er hat angegeben, die Mitarbeitenden von Konferenzen auszuschließen in Zukunft. Und wenn sie jetzt hier das nicht machen würden, wie er sich das vorstellt, dann würden sie riskieren, auf YouTube aufs Korn genommen zu werden von ihm. Also das ist schon problematisch, wenn man halt so kommuniziert. Das ist natürlich auch so ein bisschen Spekulation ohne Verifikation mit dabei. Das muss man auch sagen, weil so ein Screenshot von einem Chat, den kann man natürlich auch manipulieren. Also das ist keine super belastbare Information, juristisch würde ich behaupten. Aber diese Aussagen auf dem WordCamp, die sind natürlich Fakt und unprofessionell. Also so kann man halt nicht über Markt mit Bestreitende sprechen. Das geht nicht. So, das war die erste Phase. Jetzt kommt der nächste Layer. Und jetzt hat nämlich Wallenweg WP Engine den Zugriff auf WordPress.org für Updates entzogen. Und das war, glaube ich, der Point of No Return, wo das Ganze richtig spicy geworden ist. Oder wie man ja so schön sagt, when the shit hits the fan. Weil das ist halt fahrlässig. Du kannst halt, ist okay, wenn du mit der Konkurrenz Probleme hast, aber du kannst den Leuten dann ja nicht die Updates entziehen, weil das betrifft ja unmittelbar die Kundschaft und die kann ja überhaupt nicht zu diesem Rechtsstreit zwischen diesen beiden Unternehmen. Ich bin mir auch relativ sicher, das dürfte die GPL-Lizenz zumindest latent betreffen, ja, weil du musst ja, wenn du dein Produkt hast, das da lizenziert ist und du dein eigenes Produkt draus machst, dann musst du ja den Quellcode offenlegen und ich glaube, dass da nicht drinsteht, dass du ja anderen Firmen, die dein Produkt nutzen, die Updates entziehen darfst. Also das würde ich als problematisch erachten. Und das Resultat war natürlich, dass dann ein WordPress-Fork diskutiert wurde und WP Engine, die haben eben auch einen Plugin, das Advanced Custom Fields Plugin, das sie häufig benutzen, einmal geforkt. sodass sie dann nicht mehr abhängig sind von WordPress.org. Und auch der Unmut auf Seiten WordPress.com ist groß geworden, denn Manweg fordert Millionen und spricht auch von, in Anführungsstrichen, einer nuklearen Option von Open-Source-Software gegen fiese, profitorientierte Konzerne. Und Angestellte berichten hier von einem paranoiden Arbeitsklima bei Automattic. Was macht das mit dir, Felix? Hast du da spontan Lust, Mäuschen zu spielen?
Ja, so ein bisschen. Ich habe mich gerade gefragt, was ist denn die nukleare Option?
Ich glaube, damit ist gemeint, der Rechtsstreit zwischen den beiden Unternehmen wirklich mit allen finanziellen Mitteln auszuspielen, die da in Frage kommen.
Okay. Ja, spannend. Ja, das, solche Sachen, immer wenn Geld im Spiel ist, ist natürlich auch, es geht natürlich für beide, man kann im Prinzip immer annehmen, ja, okay, der Kuchen wäre groß genug für alle so, im Zweifelsfall. Aber wenn man auf der anderen Seite annimmt, okay, das ist vielleicht nicht so, dann fühlt sich jemand in seiner Existenz ja auch bedroht, wenn halt irgendwie Marktbegleiter ihm da seinen Share streitig machen, dass das zum Teil ein bisschen unschön wird. Ist nicht mein Stil, muss ich sagen. Also ich bin da nicht so gepolt, dass ich da jetzt die große Keule verbal auspacken würde mit quasi Drohung und Verklagen. Das ist nicht so mein Stil, aber ja. Es hat mich ein bisschen die Untersagung der Nutzung der Registry, jetzt ein bisschen andere Voraussetzungen, auch weil die Lizenzen ganz andere sind, hat mich aber ein bisschen erinnert an den Fall, dass die Terraform Registry gesperrt wurde für OpenTofu-Clients.
Ja.
Es lag aber, da sind aber die Lizenzbedingungen ganz andere. Aber ne, so ein Punkt, okay, du sperrst halt deine Konkurrenz aus der deiner Registry quasi aus, aus deiner Library.
Ja, aber darauf könnte es hinauslaufen, dass es vielleicht wirklich nochmal eine separate Lizenz wieder gibt, weil im Endeffekt der Plugin-Store von WordPress oder der Themes- und Plugin-Store ist ja im Wesentlichen sowas wie eine Registry, wenn du so willst. Ja, und das ist jetzt so eine der Resultate, die vielleicht daraus folgen könnten.
Ja.
Naja, und das spaltet natürlich auch die Community. Also es gibt erste User, die Community dann schon verlassen haben. Und es gibt jetzt bei der Anmeldung, wenn du auf WordPress.org, da kannst du dir halt auch einen Account klicken, wenn du da deine Plugins und Themes hochlädst. Wenn du dich da anmeldest oder registrierst, dann gibt es jetzt einen neuen Haken, den du anklicken musst. Und der lautet, I am not affiliated with WP Engine in any way, financially or otherwise. Also du musst quasi bestätigen, dass du mit der Firma nichts zu tun hast, sonst darfst du die Dienste nicht weiterhin nutzen. Und das ist halt schon ein ziemlicher populistischer Dickmove. Also das ist Fingerpointing auf die Konkurrenz und sie durch den Kakao ziehen und das halt auf die User abwälzen. Das ist nicht cool.
Das erinnert mich so ein bisschen an so auf einer Party quasi irgendwie aufhängen von den drei Leuten, mit denen man gerade Beef hat. Irgendwie, ich muss leider draußen bleiben.
Ja, genau das, ja. Das ist eine schöne Analogie. Und der absolute Knaller, das ist jetzt hier auch ganz, ganz frisch, habe ich gelesen. Open-Source-Projekte haben ja häufig einen Code of Conduct, wo so Dinge drinstehen wie wird miteinander umgegangen, wir wollen hier einen respektvollen Umgangston, Leute akzeptieren unabhängig von Geschlecht und was auch immer. Und dieses Dokument hat er aktualisiert und da steht jetzt tatsächlich drin, dass man keine DMs, Mails oder anderweitige private Social-Media-Nachrichten mehr publizieren darf. Das sollte eigentlich selbstverständlich sein, aber die Tatsache, dass es hier explizit erwähnt wird, auch halt unter dem Aspekt, dass ja hier Screenshots von irgendwelchen SMS oder ja, Chatnachrichten aufgetreten sind, das befeuert das natürlich jetzt schon wieder, wenn das jetzt hier eben im Code of Conduct drin steht. Also wenn Matt dir eine DM schickt und dich da persönlich diskreditiert, dann musst du das halt hinnehmen und darfst es nicht publizieren. Das ist so das Resultat dieser Änderung. Naja, abschließend, um es mal grob einzuschätzen, ich finde das äußerst problematisch. Der Auslöser ist mir persönlich unklar. Also es startete ja mit eben diesem Beitrag auf der Konferenz von Malenweg, wo er sich sehr abfällig über den Konkurrenten verhalten hat. Und Kommunikation und Aktionismus, der hier getätigt wird, der ist natürlich nicht im Sinne von Open-Source-Software. Also es sollte eigentlich ein respektvolles Miteinander sein und nicht mit Dreck nach dem anderen werfen. Ungeachtet der finanziellen Situation der jeweiligen Unternehmen. Und die Befürchtung, die ich habe, ist, dass halt WordPress darunter leidet und das Ganze vielleicht geforkt wird oder wir hier eine Lizenzänderung sehen, entweder für das Produkt als solches oder eben für die Plugins und Themes. Und das kann ich halt nicht gut finden. Weiß nicht, wie du dazu stehst, Felix.
Ja, doch. Also ich mag solche Schlammschlachten nicht. Das ist irgendwie alles nicht so gut. Und für die Community ist sowas immer, also für das Ökosystem ist sowas immer nicht gut. Hoffentlich beruhigt sich das relativ schnell.
Hoffe ich auch, aber die Zuhörer dürfen uns natürlich auch gerne mitteilen, was ihr darüber denkt. Also wenn ihr da eine Meinung zu habt, lasst uns gerne wissen per E-Mail an podcast.sva.de oder benutzt natürlich gerne den Hashtag der Episode auf Social Media und das ist natürlich UnderWordPressure. Bedankt euch Under für den Ohrwurm. Bedankt euch für den Ohrwurm später. Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Ich sehe hier wieder das nächste große Unternehmen und hoffe, dass die Nachrichten diesmal weniger dystopisch sind. Aber worum geht's denn bei Mozilla heute, Felix?
Ja, wir haben zwei News mitgebracht. Die eine ist tatsächlich schon doll. Also es gibt eine Vulnerability reported vom slowakischen Security Researcher Damian Schäfer. Ich weiß nicht, ob er tatsächlich selber Slowak ist oder nur für die slowakische Company Asset arbeitet. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hat er die CVE 2024-9680 gepostet oder quasi veröffentlicht. Und die hat einen Score von 9,8, was Uff. Ein Brett ist. Uff. Denn es geht um Remote Code Execution, Zero Day quasi, durch einen Use After Free Bug in der Animation Timeline Component. Animation Timeline Component ist eine CSS-Property, die genutzt wird, um den Progress vom das Laden von CSS-Animationen zu laden. Also ist ein Klassiker davon, quasi zusammen, wenn du auf einen Fisch reinfällst quasi und auf diesen Link klickst und auch in der verwundbaren Version bist du dran.
Ah, okay.
Genau. Also nicht cool, sofort updaten quasi ist die Empfehlung quasi. Firefox muss sofort geupdatet werden und sowieso immer nicht auf Phishing Links klicken. In der Zwischenzeit.
Okay.
Auch sowieso nicht, generell nicht, einfach gar nicht. Ja, aber das ist schon ärgerlich. Aber gut, solche Sachen passieren immer mal wieder. Da muss man einfach wachsam bleiben. Immer schön patchen.
Ja.
Und die zweite Sache ist dann ein bisschen untechnischer, könnte man sagen, und auch relativ vage. Also da geht es einfach um Mozillas Strategie zu Online-Advertising. Haben wir euch einen Post verlinkt, zwei Blogposts von den Mozilla Corporation CEOs. Jetzt Quotes quasi von Laura Chambers, CEO. Und zwar geht es darum, dass Mozilla damit ankündigt, über das Führungspersonal, dass sie sich mehr engagieren werden im digitalen Advertising. Also werden ihre Bemühungen Digital Advertising ausbauen und nennen da als Begründung eben, dass for foreseeable future, das heißt auf Sichtweite, gibt es keine andere Möglichkeit mehr, Geld zu verdienen. Und aus ihrer Sicht quasi die einzige Möglichkeit, dass quasi majority of contents remain free and accessible to as many people as possible. Also sie wollen Werbung machen. Aber sie haben da einen schönen Anstrich und sagen, ja, wir wollen jetzt mehr Werbung machen im Browser und in unseren Produkten generell. Aber wir haben dafür, ja, haben wir auch berichtet, vor einer Weile extra Anonym gekauft. Und setzen jetzt darauf, dass sie quasi mit der Akquisition, mit der Technologie von Anonym möglichst Advertising betreiben können, ohne quasi User-Daten zu vertickern. Mal gucken, wie sich das so ausgeht am Ende, wie das alles so läuft. Es gab natürlich sofort auch, ich finde, es ist aber ein bisschen vage für einen Aufschrei, weil im Prinzip nur zu sagen, also sie machen ja auch schon Werbung an verschiedenen Stellen. Und ich finde die Ankündigung jetzt relativ vage, jetzt abzuleiten, was jetzt genau da irgendwie passiert. Das muss man mal beobachten, was sich in den Produkten dann auf kurzfristiger Basis irgendwie ändert. Also müssen wir mal im Auge behalten. Und ja, aber dementsprechend generell, dass sie das eben ankündigen, wir haben auch euch ein, zwei Tuts verlinkt, die da sehr hart ins Gericht gehen und sagen, Mozilla, den sollte man das Firefox-Projekt wegnehmen. Das schon sehr doll ist. Radikale. Sei alles verallgemeinern. Und das aber ist auf jeden Fall spannend. Also es ist bei vielen Produkten halt. Ne? Das ist im Prinzip ja auch nicht wie bei WordPress, aber es zieht sich eigentlich durch alle Berichte fast durch den Podcast, dass im Prinzip die Open Source Projekte immer einen Zwiespalt haben zwischen Geld verdienen und quasi Open Source Code, quasi diesem Community-Interesse, das ist schon immer so eine Abwägung. Und da gibt es halt ständiges Hin und Her, mal Aufschlag in die eine, mal in die andere Seite. Ich glaube, der Untergang von Firefox und Mozilla ist es jetzt nicht.
Ja, aber das ist echt düster. Also wenn auch Google mal als Werbepartner abspringen sollte. Ja, also viel von dem Geld, das sie einnehmen, stammt ja aus der Partnerschaft mit Google, dass halt eben Google die vorkonfigurierte Suchmaschine ist. Und ich glaube, wenn das irgendwann mal nicht der Fall sein sollte, geht denen sehr viel Geld flöten. Und dann mit solchen Aktionen macht man sich halt wirklich nicht beliebt in der Community. Und ich bin halt irgendwie auch der Meinung, dass da vielleicht mal eine ordentliche Project Governance dahinter gehört, weil diese Geschäftsgebären ja schon sehr willkürlich wirken in den letzten Monaten und Jahren. Also da wird ja wirklich alles ausprobiert, was in Frage käme, um Geld zu verdienen. Und auf der anderen Seite, ja, muss man es halt auch selbst irgendwie besser machen und selbst vielleicht Geld spenden. Aber das müssten halt genügend Leute machen. Also ich bin da so ein bisschen im Zwiespalt. Also ich bin natürlich auch der Meinung, dass das nicht geil ist. Ja, also sie sind die Alternative zu den werbeverseuchten Alternativen, die es da draußen gibt. Und wenn sie sich jetzt auf die gleiche Seite schlagen, dann glaube ich nicht, dass das richtige Signal ist.
Ich finde, was so ein Ding wäre, also was jetzt mal persönliche Meinung haben, aber wir haben ja auch die gesagt, dass wir was anderes verteilen, außer persönliche Meinung, Opinions are my own. Mhm. Dass wir haben ja die letzten Sachen, also irgendwann hatten wir es in den letzten Folgen auch schon mal, eine Forderung, dass die sich, also dass Mozilla sich generell mehr auf den Browser konzentrieren sollte als Kerngeschäft und viele von den Randthemen im Prinzip eigentlich eher entweder abstoßen oder halt sagen, okay, wir machen das halt auf Free-Effort-Basis, aber das Geld, was wir im Prinzip bekommen und haben, das setzen wir halt in den Browser, weil das echt die Kerntechnologie ist. Und man sieht es ja auch an der CVI darüber, dass es unglaublich wichtig ist, dass quasi auch Vollzeitentwickler dediziert an einem Browser arbeiten, weil das echt die Sicherheit von so vielen Leuten quasi, die das Tool nutzen, aktiv sicherstellt.
Ja.
Und das ist echt der Kern. Also das muss wirklich gut sein. Und auch wenn viele Anwendungen wandern, ja jetzt wieder auf, ist ja mal dieses Hin und Her, aber Client-Applikationen auf den Desktops sind gerade aus meiner Sicht ein bisschen im Rückgang. Also viele Tools haben wieder quasi, gehen einfach über den Browser. Also gefühlt ist der Browser bei vielen Leuten wahrscheinlich das einzige wirklich aktive Programm, das sie nutzen überhaupt. Das heißt, ein guter Browser ist echt ein Kernfeature. Und da, was du sagst, eine Alternative zu haben zu eben den großen Plattformsachen und eben vor allen Dingen zu einem Chrome, das wäre schon wertvoll. Und vielleicht eben auch die richtige Stelle, das wäre natürlich schwierig, wenn da eben Mozilla noch als Company mit drin steht, aber eigentlich auch für so ein Public-Code-Projekt. Schwierig, das auszudealen, aber...
Ja, ich glaube halt auch, dass mit einem klassischen Browser ohne Zusatzfunktionen lässt sich vermutlich zu wenig Geld verdienen. Das ist meine Befürchtung, die ich habe. Aber ey, wenn es eine Option gäbe, dass ich Geld zahle und dann einen Browser bekomme, der diesen ganzen Bums nicht hat und ich nicht genervt werde mit irgendwelchen neuen Funktionen, die ich nicht haben will, dann wäre mir das auch echt ein paar Euro wert.
Vielleicht gibt es sonst im Zweifelsfall irgendwann, wenn Mozilla quasi zu viele Features reinbringt, die Werbesachen sind, gibt es einen Fork und das ist dann nicht an Google Chromium, sondern an Mozilla.
Firefoxium.
Unfired Fox, weiß ich noch.
Das ist gut, ja. Das könnte irgendwann wirklich kommen. Das ist ja das Traurige daran. Nun ja, kommen wir mal zu weniger traurigen Themen und da können wir anmerken, dass Ubuntu 24.10 erschienen ist. Das Release heißt Oracular Aureole, das ist der Maskenpyrol. Bin mir sicher, Vico von Bülow würde sich darüber freuen. Und ich bin mir sicher, liebe Zuhörer, ihr wolltet schon immer mal wissen, dass das eine in Ost- und Südafrika verbreitete Vogelart ist, die vor allen Dingen in Akazienwäldern und Savannen lebt. Soll mal jemand behaupten, wir haben hier keinen Bildungsauftrag. Nun denn, was gibt's Neues gegenüber der vorherigen Version 24.04? Es ist Kernel 6.11 an Bord und Nvidia wird jetzt auch über Wayland supported. Es gibt ab 3.0 mit dem neuen Solver zur besseren Abhängigkeitsauflösung. Das ist ein Novum. Es gibt auch optional ein spezielles Wallpaper und den klassischen Startup-Sound. Also wir hatten das schon in der vorherigen Episode kurz. Und falls ihr das Geräusch nicht kennt, dann spielen wir es euch natürlich sehr gerne ein. Also da wird mir sofort warm ums Herz, wenn ich sowas höre. Also das gibt's wieder in Anlehnung an die alte Version. Auch das Wallpaper sieht wirklich sehr nach der ersten Version aus. Könnt ihr euch mal angucken. Und passend dazu gibt's auch neue Programmversionen. Es gibt GNOME 47, KDE Plasma 6.1, XFCE 4.19, LXQT 2.0, Mate 1.26, Unity 7.7 und Cinnamon 6.04 für die Desktops. Ansonsten wird Redis durch Velkey ersetzt. Es gibt den GCC in 14.2 und die glibc in 2.40. Und auffällig ist eine neue experimentelle Änderung, und zwar das Security Center. Das zeigt nämlich unter anderem App-Permissions via AppArmor oder Snap an und kann eben auch bei unüblichen Zugriffen auf das Home-Verzeichnis Nachfragen stellen, ob ihr jetzt den Zugriff erlauben wollt. Mich erinnert das so ein bisschen an diese Windows-UAC, also an das User-Account-Control-Thema. Und das Ganze ist halt noch recht frisch, also das soll auch noch erweitert werden, denn in Zukunft soll das Security Center zum Beispiel auch um eine Firewall- und Verschlüsselungsoption erweitert werden. Also weder etwas, das mehr so in die Richtung End-User-Security geht, finde ich prinzipiell gut. Und neben dem konventionellen Ubuntu gibt es natürlich auch neue Versionen für Ubuntu Budgy, Xubuntu, Lubuntu, Ubuntu Mate, Unity, Kylin und Cinnamon. Und das Ganze hat jetzt 9 Monate Support, also bis zum 11. Juli 2025. Für ARM64 gibt es auch noch ein paar Besonderheiten, denn das ThinkPad X13s, das war das erste ARM-ThinkPad, das ist jetzt nach 2 Jahren auch supported und es gibt sogar eine experimentelle Vorschau für die neuen Geräte mit Snapdragon X Elite SoC. Da gibt es einen Direktlink in den Shownotes für euch, wenn ihr so ein Gerät habt und das mal ausprobieren wollt. Das testet das Ubuntu-Team vor allen Dingen mit dem neuen ThinkPad T14s G6, aber auch andere Geräte sollen möglicherweise funktionieren. Das müsstet ihr mal ausprobieren. Und bei Ubuntu gibt es noch weitere News, die in die Richtung MySQL gehen. Und Felix weiß mehr darüber.
Ja, da haben wir eigentlich hauptsächlich eine kleine Notiz. Und zwar gibt es ein Proposal beim Ubuntu-Projekt, die MySQL-Packages durch MariaDB zu ersetzen. Das ist an sich überhaupt nichts Ungewöhnliches, wenn man das Ökosystem anguckt. Weil zum Beispiel bei Debian Stretch gab es das schon 2017. Mhm. Und kurz danach wurden im Prinzip auch, also seitdem werden auch nur wird auch nur noch MariaDB geschippt. Und das Ganze gilt eben zum Beispiel auch für Fedora, das SUSE-Ökosystem. Also es ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Den Tipp, dass es diese Proposal irgendwie gibt, haben wir von Andy vom Engineering Kiosk bekommen. Also Kudos gehen raus. Und ja, Christian, hast du dazu noch mehr Updates, Insights?
Nee, gar nicht. Also ich habe eigentlich gedacht, das wäre schon längst der Fall, weil ich meine, ich habe das irgendwo bei EL7 oder EL8 haben sie das, glaube ich, schon gemacht damals. Und deswegen dachte ich so, naja, wenn RHEL das hat, dann wird das ja Ubuntu schon lange haben, aber anscheinend war dem nicht so. Und ja, spricht halt wieder dafür, dass die Projekte dann doch so ein bisschen voneinander divergiert sind. Und ja, dann macht Ubuntu jetzt dann auch das in der nächsten Version, was viele Distros schon lange machen. Klingt auf jeden Fall plausibel. Kommen wir zum nächsten Release, das es diesen Monat neu gab. Und die Rede ist hier von der Alma Linux 9.5 Beta, Codename Teal Serval. Also Serval, der Labteilurus Serval, ist eine mittelgroße Art der Katzen, meist auf ockergelbem Grund schwarz gefleckt, ähnelt sehr dem Gepard, ist sehr schlank, hat lange Beine und große Ohren und zählt als Savannenjäger. Auch da bin ich mir sicher, liebe Zuhörer, die Info wolltet ihr schon immer mal haben. Und das ist eben die neue Vorabversion, die ihr verproben könnt. Die benutzt weiterhin Linux-Kernel 5.14, aber auch hier wieder viel Backporting. Es gibt zum Beispiel neuere Programmversionen und auch Module-Streams. Go ist in der 1.20.6 enthalten, GCC 14, Node.js 22, Grafana 10.2 und OpenSSL 3.2.2. Und zu den neuen Paketen zählt .NET in der 9.0 und der Bind 9.18. Also vor allen Dingen eher, ja, einige Programmversionen, die sich erneuert haben und ein paar Kleinigkeiten im Kernel, kann jetzt verprobt werden und dürfte dann vermutlich im Laufe der nächsten Monate als erste, ja, als neue meiner Version von EL9 erscheinen. Ein bisschen spannender ist das Release von KDE Plasma 6.2, das ebenfalls den Monat erschienen ist. Denn das ist das zweite Update von KDE Plasma 6. Da gab es viel Feinschliff, also viel Kleinigkeiten, die in Summe dann doch ganz wertvoll sein können. Zum Beispiel gibt es besseren Support für Zeichentablets, also so Dinge wie ein Assistent zur Kalibrierung oder weitere Einstellungsoptionen. Dann ist auch standardmäßig unter Wayland das Farbmanagement aktiv und der HDR-Support wurde verbessert. Und zu den vielen Kleinigkeiten, wo wir euch auch Quell in den Shownotes verlinkt haben, zählt beispielsweise, dass das Temperatur-Widget nicht nur die tatsächliche Temperatur anzeigt, sondern auch die gefühlte. Das ist sicherlich jetzt auch, wo Herbst und Winter vor der Tür stehen, recht interessant. Und wenn ihr mehrere externe Bildschirme habt, dann könnt ihr die Helligkeiten dort auch individuell pro Bildschirm jetzt setzen. Also könnte auch für den einen oder die anderen im Homeoffice-Setup ganz interessant sein.
Ja, eine News, die wir quasi auf der Liste hatten, ist so ein bisschen Fall. Meine Oma würde sagen, rinne in der Kartoffel, raus aus der Kartoffeln.
Sehr schön.
Da geht es um Winamp, falls sich ein oder andere noch daran erinnert.
It really whips the llama's ass.
Der Kult-Audio-Player. Ja, und irgendwie, als wir Vorgespräch hatten, da stand noch der Punkt, hey, News, quasi Quellcode veröffentlicht bei GitHub. Wir haben euch das Repo, falls es nochmal auftaucht, auch verlinkt. Und auch Artikel zu dem Geschehen von Heise für beide Rollen quasi. Und der erste Punkt war eben, hey, der Code wurde veröffentlicht, allerdings unter einer sehr restriktiven Custom License, Winamp Collaborative License. Uff. Und die lud nicht gerade zur Mitarbeit ein. Also klang alles nicht so, als wollte man da unbedingt Code publishen und vorstellen, was weiß ich. Und tatsächlich war das anscheinend auch das Grundproblem, das Lizenzgeschäft quasi oder die Lizenz der Codebase. Denn der Code ist inzwischen nicht mehr online, also Rolle rückwärts. Der Code enthielt quasi trotzdem eben Code-Teile, an denen Winamp oder das Projekt gar keine Rechte hatte oder zumindest keine exklusiven, unter anderem halt Sachen von Dolby. Und ja, deswegen hat sich das auch wieder erledigt und hier gibt es im Prinzip nicht viel mehr zu berichten. Können es vielleicht noch nutzen, um nostalgische Erinnerungen über Winamp zu teilen. Christian, hast du da Geschichten?
Oh, ich habe Winamp so lange genutzt, also ich war auch ein großer Fan damals von XMMS. Das ist im Prinzip so ein Rewrite von Winamp, also vor allem von den älteren Versionen, so Winamp 2, Winamp 3 für Linux halt. Und das war echt cooles Tool. Du konntest da auch die Themes, glaube ich, in Teilen wieder benutzen. Und da gab es irgendwann einen Fork von Audacious hieß der, wenn ich es richtig weiß. Konnte aber auch nur GTK2 oder so. Vielleicht haben sie es auch mittlerweile portiert. Ja, also ich habe da echt sehr, sehr schöne, warme Erinnerung an die Late 90s. Aber die Aktion ist natürlich dumm. Also halt was zu open sourcen und dann eine Lizenz reinzuschreiben. Ich habe mir die mal angeguckt, da waren so Dinge drin wie, du darfst es eigentlich auch gar nicht forken. Ja, also wo ist dann der Grund? Also dann bietet es halt nicht auf GitHub an, sondern macht halt irgendwo ein ZIP-Archiv, damit ich es mir runterladen kann. Und den Code findet man auch nur, wenn man im Web-Archive ist und dann nach dieser Repo-URL sucht. Das haben wir euch jetzt mal nicht direkt verlinkt, aber wenn es euch wirklich interessiert, kann man sich das angucken. Aber wenn da halt einfach Code von, ich glaube, was steht im Artikel drin, von Dolby und von Microsoft drin ist, der halt nicht freigegeben ist zur Freigabe, ist halt ein bisschen unklug dann, die Aktion.
License vor jedem Commits, nur beim Mondschein.
Genau. Ja, schade. Also ich meine, ich würde jetzt heutzutage auch kein Winamp mehr einsetzen, weil es halt einfach viel bessere, einfachere Player gibt. Oder auch noch so Dinge wie FUBA 2000. Das ist ja auch ein ähnlich alter Player. Der wird, glaube ich, sogar immer noch weiterentwickelt. Aber ja, schade. Traurig. Ich hatte eigentlich gehofft, dass das eine spaßige Aktion sein könnte. Kommen wir mal zu weiteren Ankündigungen. Und da gibt's einmal OpenSUSE Leap 16.0, was jetzt in der ersten Pre-Alpha angekündigt wurde. Da ist aber mit einem GA nicht vor Oktober nächsten Jahres zu rechnen. Also das ist wirklich nur, um schon mal einen ersten Eindruck zu bekommen. Stellt euch nicht darauf ein, dass das bald verfügbar sein wird. Das soll nämlich auf OpenSUSE Leap 15.6 folgen. Es wird also vermutlich kein Leap 15 SP7 geben. Aber das Package Hub, das wird trotzdem für SLE 15 SP7 bereitgestellt und kompiliert. Und für den kommenden Mai wird eine Beta erwartet und der Release-Candidate könnte dann nächstes Jahr im August erscheinen. Das Ganze basiert auf SUSE Linux Enterprise 16, also auf der neuen Codebase. Und auffällig ist der neue Agama-Installer. Der ist nochmal überarbeitet worden. Der hat jetzt nämlich ein Seitenmenü für die einzelnen Konfigurationssteps. Mich erinnert das optisch so ein bisschen an Red Hat Patternfly, also sieht so ein bisschen aus wie diese üblichen Red Hat Web-GUIs. Und neu ist auch der Encryption-Support. Also kann man sich mal angucken. Ich habe es mal installiert und habe mal geguckt in der VM. Verhielt sich soweit ganz gut bisher und bin mal gespannt, wann dann das erste Release folgen könnte. Dann haben wir noch OpenBSD 7.6, das erschienen ist. Neue Version. Und wie gewohnt 6 Monate wieder nach dem letzten Release. Und da gab es auch wieder ein paar Kleinigkeiten. Zum Beispiel wurde auf moderner Hardware das Suspend and Resume verbessert. Und vor allen Dingen gibt es viel in Richtung ARM64 und in Richtung RISC-V. Denn da wird jetzt auch der Qualcomm Snapdragon X Elite initial unterstützt. Aber ich habe jetzt noch keine Infos gefunden, was jetzt konkret funktioniert und was nicht. Ich denke mal, da wird eher so der erste Boot und so diese üblichen Dinge wie Massenspeicher ansprechend drin sein. Ich glaube nicht, dass da so Dinge wie 3D-GPU und so weiter drin sind, denn das läuft unter Linux ja auch noch nicht. Das dürfte dann also unter BSD vermutlich ähnlich aussehen. Und neben zahlreichen Security- und Bugfixes gibt es auch hier wieder neue Programmversionen, LibreSSL in der 4.0 zum Beispiel und OpenSSH 9.8 und 9.9 parallel, gefolgt von GNOME 46 und KDE Plasma 6.1. Und ich glaube, ich müsste mir das wirklich mal näher angucken. Hast du schon mal mit einem BSD gearbeitet, Felix?
Ich glaube, wir haben schon ein paar Mal über BSD gesprochen. Ich habe das einmal quasi den bewussten Anwendungsfall gehabt für OpenSense. Ich glaube, ne? Das ist eine konsistente Aussage, ja. Ja, da habe ich das gemacht. Da hatte ich aber mit dem Betriebssystem selber nicht viel zu tun. Also von daher würde ich jetzt mich jetzt nicht als OpenBSD-Experte beschreiben.
Ja, dann haben wir noch Patch-Management-News für jeden Monat. Und da wäre einmal anzumerken, dass jetzt Foreman in der 3.12.0 erschienen ist. Da gibt es einige UI- und UX-Verbesserungen in der All-Hosts-Übersicht. Das ist Opt-in, also die Legacy-Version gibt es noch nach wie vor. Und ihr könnt in den Einstellungen eben auswählen, welche Variante ihr sehen wollt. Da gibt es viele Kleinigkeiten, die verbessert wurden, wie auch schon bei dieser Host-Detail-Seite in den letzten Monaten. Da wurde ja auch relativ lange optimiert. Offiziell unterstützt die Version jetzt auch Puppet in der Version 8, also 3.11 unterstützte es inoffiziell und jetzt ist es auch offiziell supported. Und als Serverplattform ist einmal Ubuntu 20.04 und EL8 abgekündigt und das wird in 3.13 entfernt. Das heißt, wenn euer Foreman-Server Stand heute noch mit Ubuntu 20.04 und EL8 läuft, dann geht das noch, aber mit der 3.13 wird das nicht mehr der Fall sein. Das heißt, da dürft ihr euch schon mal auf eine Migration vorbereiten. Dann ist ebenfalls Cartello 4.14 erschienen und auch hier gab es wieder einen fancy Codename, der lautet hier Gold Road. Und zu den Neuigkeiten zählt, dass den Content-Hosts jetzt mehrere Content-Views zugewiesen werden können, nämlich über die Hammer CLI oder über den Subscription Manager. Die neue Host-GUI zeigt auch schon die Zuordnung an, aber man kann es nicht ändern. Das heißt, wenn ihr das in der GUI ändert, dann entfernt ihr den weiteren CV, der zugewiesen wurde und müsst es dann wieder manuell auf der Kommandozeile beheben. In dem Kontext ist auch Ocarino 6.11 erschienen. Der bietet ausschließlich Simple Content Access. Es gibt also keine klassische Zuordnung von Red Hat Subscriptions mehr. Und das Host Registration Template ersetzt das alte Bootstrap.py-Skript, das ihr vielleicht schon lange kennt oder hoffentlich schon lange nicht mehr benutzt habt. Der initiale Sync von Debian und Ubuntu Repos wurde um bis zu 30% optimiert. Und der Debian oder Ubuntu Export-Import beinhaltet jetzt auch Patch-Errata-Informationen. Neu unterstützt wird Amazon Linux in der Version 2023 und auch hier gibt es wieder kleinere UI- und UX-Optimierungen. Zum Beispiel kann man jetzt beim Auswählen von Repository-Sets auch aktivieren oder deaktivieren, wenn Repository-Filter benötigt werden. Und natürlich gibt es auch die neue All-Hosts-Ansicht aus Foreman 3.12 und zahlreiche Bugfixes. Ja, und damit kommen wir zu den kurzen News, oder Felix?
Ja, ich würde sagen, damit machen wir mal die Sache rund. Wir haben folgende Kurznews. Und zwar gibt es Forgeco Version 9.0. Das ist erst die zweite Version unter GPLv2. Ach, die erste. Nee, es ist die erste Version unter GPLv2, ne? So rum. Genau. Ansonsten wurde das zweite Git-Backend, quasi GoGit, wurde entfernt, um Maintenance zu erleichtern. Und Forgeco 8.0 ist jetzt EOL. Die 7.0 LTS wird noch bis Juli 25 unterstützt. Da würde mich interessieren tatsächlich, das bricht so ein bisschen Kurznews, aber Christian, habt ihr nicht letztens mit Forgeco gearbeitet? Und seid ihr da auch über, ihr hattet auf jeden Fall auch mit Go zu tun. Seid ihr da auch über GoGit gestolpert oder hatte das gar nichts mit eurem Projekt zu tun?
Ich habe noch nie GoGit gesehen. Das ist quasi ein zweites Backend, das aus der Gitti-Zeit kommt, das sie halt eingebaut haben, weil es, ich glaube, ein bisschen schneller ist als die native Git-Integration, aber die haben jetzt halt gemerkt, dass das von der Maintenance irgendwie super aufwendig ist. Also du musstest das generell eigentlich immer manuell aktivieren, deswegen kenne ich das auch so gar nicht, weil ich einfach den Standard benutze. Aber der Hinweis, dass Forgeo 8.0 jetzt EOL ist, der ist auf jeden Fall wertvoll, weil das benutze ich noch. Das heißt, da muss ich auf jeden Fall ein Update auf die neuen X machen.
Ja, das klingt gut. Ansonsten haben wir noch mitgebracht ein Update über ein Projekt, auf das wir, glaube ich, schon mal in der Adventskalender-Folge gesprochen haben. Mhm. Und zwar DistroBox. Es gibt jetzt DistroBox 1.8. Und zwar bringt es unter anderem, das ist ja mal das Spannende für die End-User, neue Distros mit. Unter anderem die neuen Versionen von Fedora, Ubuntu und Alpine. Mhm. Also guckt da mal rein, wenn ihr das Projekt nutzt. Ansonsten gibt es tatsächlich eine neue Version von Firmware Abdi. FWAPDI
2.0. sagen die FAPDI. Amerikaner immer. Das finde ich immer so spannend, wenn du so einen amerikanischen Podcast hörst und dann reden die von FWAPDI Version 2.0.
In unserem unserer Sprache quasi gibt es die Variante von FW kaum, ne? geht fast nicht.
Fubdizität sagt man ja auch.
Version 2.0 bringt Support für eben ja, neue Geräte, ne, was ein Firmware-Update halt so macht. Also guckt mal rein, wenn ihr alte Geräte rumfliegen habt. Vielleicht ist da was dabei. Ansonsten OpenSSH 9.9. Da wird tatsächlich DSA nicht mehr einkompiliert. Ist halt so, dass alte, veraltete Krypto-Standards jetzt immer wieder rausgeworfen werden. Ist von daher zu erwarten. Und es gibt quasi für alle, die sich da interessieren, Post-Quantum Security jetzt auch schon da einen neuen Standard. Habe ich mir noch nicht 1000%ig angeguckt. Können wir vielleicht auch noch mal einen Deep Dive einplanen. Ja, das war es eigentlich von unseren Kurznews. Und jetzt kommt noch unsere Veranstaltungstipp-Rubrik. Wo muss man hin? Was sind die Places to be?
Ja, das ist eine gute Frage. Wo will man hingehen? Es ist nur ein bisschen hin, aber es ist jetzt das Datum für die FrostCon 2025 schon aufgetaucht. Und das wird der 16. und der 17.8.2025 sein. Da will man auf jeden Fall sein, ist meine Stammkonferenz. Und wenn ihr euch fragt, wie es ist, da so abzuhängen, dann gibt es in den Shownotes einmal einen Konferenzbericht von diesem Jahr oder hört mal in die Episode 114 rein. Dann jetzt gerade, wenn diese Folge rauskommt, könnt ihr quasi jetzt auf Pause klicken, einmal quer durch die Stadt in Berlin rennen und könnt euch noch die NixCon 2024 reinziehen. Die findet nämlich zwischen dem 25. und 27.10. statt im BUM. Das ist Raum für solidarisches Miteinander Berlin. Und das sind halt 3 Tage voller Nix-Content und ja, weitere Informationen dazu gibt's auf der verlinkten Webseite. Ticketpreise und Informationen zu den Vorträgen findet ihr da. Am 2. November wird dieses Jahr wieder der Tux-Tag oder die Tux-Tage, wie es genannt wird, stattfinden. Das ist ein Projekt von linuxguides.de. Da gibt es 18 Vorträge rund um Linux und Open Source. Also da kann man auch mal vorbeischauen, wenn euch diese Themen umtreiben. Und ein bisschen später, 19. bis 21.11. finden in Nürnberg die OSMC statt, die Open Source Monitoring Conference. Da geht es um Monitoring und Observability. Es gibt 4 Workshops und über 30 Vorträge rund um Tools wie CheckMK, Zabbix, Isinga, Grafana, Prometheus, Ignite und Telegraph. Also wenn das euer Themenschwerpunkt ist, dann guckt da mal vorbei, könnte sich lohnen. Und last but not least, sehr wichtige Ankündigung, der 38C3, der Chaos Communication Congress, wird dieses Jahr vom 27.12. bis zum 30.12. wieder im CCH Hamburg stattfinden. Das Motto der diesjährigen Konferenz ist Illegal Instructions und der CFP läuft noch bis zum 26.10., also bis morgen. Also pausiert vielleicht auch hier gerade mal, liebe Zuhörende, und reicht noch mal ein paar Ideen ein. Und ich glaube, ich muss da dieses Jahr hin. Also der Vibe auf der Subscribe, der war echt gut. Und man sagte mir, wenn dir das gefallen hat, dann wird dir der 38C3 auf jeden Fall auch gefallen. Denn da ist das Faktor 10-mal so verrückt. Und ich glaube, da muss ich auf jeden Fall vorbeigucken. Ist da was für dich dabei, Felix? Irgendeine Konferenz, die dich anlacht?
Ich muss sagen, ich spielt tatsächlich eigentlich immer mit dem Chaos Communication Congress. Allerdings ist das Datum echt, ja, also für manche ist es praktisch, weil es auf jeden Fall eine freie Zeit ist. Aber es ist echt immer eine Abwägung mit anderen Verpflichtungen, die man da so hat in der Zeit. Oder einfach auch mal eben so einer Gelegenheit, tatsächlich zwischen den Jahren mal so eine Komplettpause zu machen und sich ausnahmsweise mal nicht mit Tech-Themen zu beschäftigen. Also das wäre das. Irgendwann mache ich es mal. Aber ich glaube, dieses Jahr wird es wieder schwierig.
Ja. Vielleicht sind ja auch einige von unseren Zuhörenden da. Lasst uns gerne wissen. Vielleicht sieht man sich da ja. Also ich habe schon gesehen, es gibt jetzt einen Blogpost, wo auch beschrieben wird, wie das mit den Tickets dieses Jahr funktioniert. Das ist ja variiert ja auch manchmal. Das können wir auch nochmal in den Shownotes verlinken. Vielleicht klappt es ja und ich kriege ein Ticket und ein Hotel, dann bin ich auf jeden Fall da. Und damit kommen wir zu den Tool- und Medientipps. Und ich habe einen Artikel mitgebracht, passt thematisch ganz gut zu einigen Themen dieser Episode. Und der heißt The Mozilla Graveyard. Und das ist ein Artikel, der sich mit all diesen Projekten beschäftigt, die Mozilla im Laufe der Jahre eingestellt hat. Zum Beispiel gab es da, wusste ich gar nicht mehr, den Firefox Marketplace, so eine Art App Store für Android- und Firefox-OS-Geräte. Das ist ja auch wieder so ein Thema, Firefox-OS, so als Betriebssystem für günstigere Smartphones. Hat sich ja auch leider nicht so ganz durchgesetzt. Dann gab es zum Beispiel mit Firefox Lite einen Lightweight Android-Webbrowser oder Firefox for Fire TV. Da, finde ich, hat man die Chance verstreichen lassen, das Ding Firefox zu nennen, ja, für die Geräte von Amazon, damit man da halt eben einen ordentlichen Webbrowser drauf hat. Weil ich glaube, der Standardbrowser, der ist ziemlich schlecht. Das ist so dieses Silk-Teil oder wie es heißt, ne?
Ja, darüber haben wir auch, als wir kurz drüber gesprochen haben, gesagt, dass diese Plattform eigentlich gar keinen richtigen Browser hat, was eigentlich ulkig ist, ne? Das ist gar. Ja, aber spannend. Mal ein bisschen rumtreiben auf dem Graveyard ist generell eigentlich auch ganz spannend. Vielleicht kann man auch ein, zwei Sachen lernen, eben nicht nur aus den Projekten, die geklappt haben, sondern aus der Riesenliste von Sachen, die auch mal nicht geklappt haben, was auch okay ist. Es muss auch nicht immer alles zünden. Ne? Das ist auch.
Das stimmt, ja. Ich meine, woran es gelegen hat, fragt man sich ja im Nachgang immer, woran es gelegen hat.
Woran hat das hier liegen, ja. Tatsächlich sind dann unsere Tooltips heute relativ Mozilla-lastig, denn wir sind ja eigentlich auch Fans,
ja,
muss man gestehen.
Das
wir
muss
sind
man
schon
sagen.
Eigentlich Fire, muss man auch so ein Gang, die Firefüchse oder so.
Ja.
auf jeden Fall, ich habe auch was mitgebracht und zwar ist das eigentlich schon ein bisschen älter. Ich habe es aber gerade erst für mich entdeckt, auch weil ich einfach mal an meinem Setup ein bisschen geschraubt habe. Firefox Multi-Account Container habe ich jetzt quasi in Heavy Use und ich finde es eigentlich ganz cool. Also die Idee ist, es ist täuscht ein bisschen, es sind keine richtigen quasi wie Docker Container, sondern es ist einfach eine Isolation, die der Browser bietet. Die User-Daten, die man halt so hat, eben, ne, die Sachen, die die Webseiten auf dem Browser speichern, die Cookies generell alles Mögliche gegeneinander zu isolieren, sodass man dann halt verschiedene Umgebungen hat. Das heißt, man kann bei jedem Tab auswählen, wo man den öffnen möchte. Und kann im Prinzip so verschiedene Setups ja einfach voneinander so ein bisschen einsperren. Also die Idee ist halt, dass man sagt, okay, die, falls man jetzt irgendwelche Social-Media-Plattformen in seinem Browser nutzt, könnte man sagen, okay, die kriegen einen eigenen Container und die kriegen so nichts mit. Das sieht für die so aus in den Cookies, als würdest du nur einen Blanko-Rechner quasi benutzen, indem du nur irgendwie, keine Ahnung, bei LinkedIn rumhängst.
Inspirieren, Felix.
Inspirierend, genau. Ja, und das ist einfach so, kann man, wenn man sich so ein bisschen die Bereiche zieht, das ist auch ganz praktisch, wenn man dieselbe Plattform in mehreren Tenants quasi benutzt. Dann kann man das ausmachen, dann kann man gleichzeitig auf verschiedenen Accounts angemeldet sein. Das ist eigentlich ganz cool. Also ich mag das, ist auch farblich ganz schick markiert. Könnt ihr euch mal angucken. Ich kenne auch jemanden, der das extrem nutzt für verschiedene Proxy-Setups. Du kannst auch eigene Browser-Setups haben pro Container, also pro Umgebung. Das heißt, du könntest quasi einen Proxy nutzen in einer Farbe, quasi in den blauen Tabs immer den Proxy, in den grünen Tabs immer den Proxy. Also es ist schon ganz cool. Man kann sich aber auch ein bisschen verzetteln, muss ein bisschen aufpassen, wenn man Cookies von einer Seite dann doch braucht, in der anderen, zum Beispiel über ein SSO oder sowas, und dann öffnet man die in den falschen und dann ist man da nicht drin. Also man muss sich mit dem, braucht ein bisschen das Mindset dafür. Aber sonst,
ja,
eigentlich ganz cooler Tipp.
Ist auf jeden Fall cool, hat natürlich Potenzial zum Over-Engineeren, aber das wäre dann was für Andi und Wolfi vom Over-Engineering-Kiosk. Die kriegen das bestimmt hin. Nee, cool. Kannte ich so noch nicht. Ich habe das schon ein paar Mal gesehen, wusste aber nicht, wie das Plugin heißt. Klingt spannend, gucke ich mir auch mal näher an. Und damit machen wir den Sack mal zu und bedanken uns bei unseren Zuhörenden fürs Durchhalten bis hierhin. Und natürlich ist uns auch nach wie vor Feedback immer sehr wichtig. Das heißt, wenn ihr Ideen, Wünsche oder Tooltips habt, dann lasst uns sehr gerne wissen, beispielsweise per E-Mail an podcast@sva.de. Kommentiert auch gerne via Podigee auf Social Media. Solltet ihr nicht vergessen, den Hashtag der Episode zu benutzen. Das war Underword Pressure. Und wir freuen uns natürlich immer über Bewertungen über den Podcatcher eurer Wahl. Und in dem Sinne, vielen Dank fürs Mitmachen, Felix.
Gerne, hat Spaß gemacht.
Vielen Dank fürs Zuhören und dann zu einer der nächsten Episoden. Ciao.
Tschüss.
Das war's von hier oben. Ich sag danke und gebe ab zum Kollegen am Spielfeldrand mit ersten Stimmen zum Spiel.
Woran hat's gelegen?
Herr Juh, woran hat's gelegen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sag natürlich immer, woran hat's gelegen? Da fragt man sich nachher natürlich immer, woran es gelegen hat. Ich sag immer, woran es gelegen hat, fragst dich immer. Woran hat es gelegen? Na gut, ich sag mal so, woran hat es gelegen? Da sagt man nachher natürlich immer, fragt man sich, woran hat es gelegen und fragt man sich immer, woran es gelegen hat. Ist so.